Heute zu Gast Rainer Hoffmann, der Chief Data Officer der NBW, der Energie Baden-Württemberg. Eine ganz besondere Episode, denn wir haben das allererste Mal einen Chief Data Officer zu Gast, der uns Einblicke in die C-Level-Rolle des Data und Analytics und eben auch KI-Managements gibt. Und wir haben uns auch über das Thema komplexe IT-Transformationen unterhalten, denn wir haben ja unsere neue Bonusreihe, wo ich mit Behind the Sea zusammen mit Uwe Germann das Thema Change by Design, also wie setzt man von vornherein komplexe IT-Transformationsprojekte richtig auf, angehen. Und deshalb haben wir heute eine sehr besondere Bonus-Episode und ich freue mich, da mit euch gleich reinzugehen. Rainer hat super persönliche Tipps mir mitgegeben. Eins ist besonders hängen geblieben und zwar in so einer sehr, doch irgendwie technischen Rolle oder zumindest einer Rolle, die einen sehr technischen Ruf hat, muss man wahnsinnig viel Vertrieb und wahnsinnig viel Branding und Marketing betreiben, damit die Leute überhaupt wissen, was möglich ist, was kann ich machen an Daten-Use Cases, wer hilft mir dabei, wie operationalisieren wir die, und das ist besonders hängen geblieben bei mir. Und natürlich auch seine Tipps zum Thema komplexe IT-Transformationsvorhaben. Das gibt's alles gleich. Also bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Ich freue mich. Let's go. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Rainer, herzlich willkommen im Podcast.
Danke für die Einladung, Franz.
Ich freue mich, dass du heute da bist. Wir haben das allererste Mal eine Chief-Rolle da, die wir sonst vorher noch nie hatten. Das wirst du uns gleich sagen. Deshalb stell uns doch einmal kurz dich vor und was du aktuell so machst.
Ja, sehr gerne. Also ich bin Rainer Hoffmann, bin in meinem, primären Leben Chief Data Officer der NBW Energie Baden-Württemberg AG. Mhm. Bin 40 Jahre alt, Familienvater und komme aus Karlsruhe.
Sehr cool. Also wie schon gesagt, Chief Data Officer haben wir heute das erste Mal. Es ist ja immer so auch ein bisschen so ein Trend, dass die C-Level-Rollen auch mit neuen Funktionen und neuen Aufgaben, die natürlich irgendwo dann im Management landen, dann versehen werden. Das heißt, bei der ENBW wird der Data-Rolle auch sozusagen eine hoher Stellenwert angelegt, oder?
Die bekommt eine hohe Bedeutung tatsächlich und der Zusatz Chief macht natürlich auch deshalb Sinn, weil es gibt ganz viele Data Officer in der Organisation, mhm, in den einzelnen Lines of Business, auch in den Funktionaleinheiten, und die hält der Chief Data Officer sozusagen zusammen.
Cool. Ja, gib uns noch mal ein bisschen mehr Kontext, was genau diese Rolle alles beinhaltet, wie die organisatorisch so ein bisschen aufgestellt ist und also was einfach deine Aufgabenbereiche sind.
Ja, also ich glaube, man findet wahrscheinlich keiner zwei Chief Data Officer, die gleiche Rolle haben, mhm, in unterschiedlichen, absolut, Unternehmen. Deswegen für die NBW ist es folgendes Setting. Das ist bei uns in der CEO Reporting Line aufgehängt. Also ist deshalb auch eine Corporate Function. Damit bin ich als Chief Data Officer verantwortlich für alles, was mit Daten und KI zu tun hat, was übergreifend für die NBW eine Rolle spielt. Wir haben ja viele starke Business Units, eine Stromerzeugung, Verteilung, Commodity Trading und Sales, die alle wieder einzelne Daten- und KI-Teams haben. Und wir haben eben ein zentrales Team, das Data Office, was bei mir liegt. Und wir versuchen, Themen, die man sozusagen vor die Klammer ziehen kann, die zu bedienen. Also die nicht jeder Fachbereich für sich selber machen sollte, sondern die wir übergreifend für alle machen können. Da gehören zum Beispiel Themen dazu wie das Upskilling von Menschen, auch das Thema Governance, Regulierung gehört dazu. KI wird gerade reguliert, das ist ein großes Thema. Was ist eigentlich über unsere übergreifende Strategie angelehnt an die Geschäftsstrategie? Das sind Themen, die man sozusagen vor die Klammer ziehen kann und gemeinschaftlich machen kann.
Mhm. Ja, echt cool. Wie funktioniert es dann sozusagen, wenn ich jetzt im Unternehmen einen KI oder einen Data Use Case habe? Ist das dann, muss man das bei euch sozusagen anfragen? Kauft man es richtig ein oder wie läuft es ab, wenn man so einen KI Use Case oder einen Data Use Case in der ENBW anfragt oder umsetzt?
Also wir haben das große Glück, dass wir ganz viele tolle ExpertInnen haben. Wie ich eben schon gesagt habe, haben wir den hybriden Ansatz. Also ich habe auch ein zentrales DevOps-Team. Es gibt aber auch DevOps-Teams in den einzelnen Bereichen. Das heißt, je nachdem, wo dieser Use Case herkommt, also sagen wir, er kommt aus der aus dem Energiehandel. Dann gibt es da beispielsweise Teams, die das umsetzen können. Kommt ein anderer Bereich, der keine eigenen Ressourcen hat, können wir da unterstützen und können den Case umsetzen und vor allen Dingen das Wichtige ist auch betreiben, weil wenn ich den Case nicht betreiben kann, kann ich keinen Wert damit generieren. Dann habe ich schöne Piloten erstellt, aber das hilft mir ja letztendlich nicht. Mhm. Da haben wir wirklich viele Menschen, die das Ganze angehen können und neben den Entwicklung von KI-Cases braucht es auch ganz stark die Komponente Daten, also Data Engineers, die Daten aus den Quellsystemen zur Verfügung stellen können, damit ich auch wirklich Wert schöpfen kann aus diesen Daten. Aber da haben wir viele gute Menschen. Trotzdem verstärken wir uns da auch immer wieder über extern, gerade bei dem Thema generative KI aktuell. Da ist einfach am externen Markt auch gerade viel, viel gutes Wissen vorhanden, an dem wir uns bedienen.
Cool. Ja, echt spannend. Ich finde es auch interessant, dass es in der CEO-Reporting-Linie ist. Es gibt, glaube ich, alles. Ich habe schon alles gesehen. Ja. CFO, CIO, ja. COO, vielleicht am seltensten und dann noch CEO. Bei euch ist es dann so, weil es auch ein Strategiethema ist oder hat es andere Gründe? Und wo siehst du es vielleicht auch du am besten verordnet?
Ja, das ist in dem Bereich digitale Transformation bei uns angesiedelt und das halte ich für eine sehr gute Idee, da die ganze KI-Skalierung ist auch eine große Transformation, die das Geschäft in Summe betrifft. Also es ist kein reines Effizienzthema, sondern es hat auch einen ganz klaren Change-Aspekt, der dabei ist. Deswegen finde ich es gut, wenn es beim CEO angesiedelt ist, weil es damit ja auch wirklich einen übergreifenden Charakter hat und für die gesamte Organisation gilt. Mhm. Ich habe auch schon ganz viele andere Ansätze gesehen. Ich glaube, das kommt wieder auf die Organisation an, wie die aufgebaut ist, ob das da Sinn macht. In US-amerikanischen Unternehmen, das ist häufig auch beim CIO, sieht man im europäischen Raum eher weniger.
Ja, cool. Finde ich gut. Ja, erzähl uns denn mal, wie wird man eigentlich Chief Data Officer bei der EMI oder wie wird man es generell? Wie hat sich das bei dir ergeben? Vielleicht auch so ein bisschen Background, was du natürlich für einen Hintergrund hast, um auch in der Rolle irgendwie wirken zu können.
Ja, gerne. Tja, wie wird man es bei der NBW? Ich habe letzte Woche hat mir jemand bescheinigt, dass ich ja eine Musterkarriere hingelegt hätte, was ex post immer so wirkt. Tatsächlich ist es ja nichts, was du planst. Ich habe einen Background, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, wollte dann jetzt mal, das werden mir die Wirtschaftsingenieure nicht verzeihen, ich wollte noch was Richtiges machen, habe deswegen in stochastische Optimierung promoviert, weil nach dem Studium kann man einfach, da kann man vieles, aber nicht so richtig. Deswegen noch in angewandte Mathematik promoviert und war damals ganz überrascht, dass die NBW jemanden gesucht hat im Commodity Trading, der genau diese Fähigkeiten besitzt. Und da bin ich genau mit den Dingen, die ich gelernt habe, bin ich als Data Scientist damals eingestiegen. Klammer auf, das hat man damals noch nicht so genannt, sondern ich war Modellierer, habe Kraftwerkseinsatzoptimierung gemacht, Handelsalgorithmen geschrieben, was eine extrem spannende Zeit ist, weil das Tolle beim Commodity Trading ist, dass man ganz nah am Markt ist und die Auswirkungen seiner eigenen Algorithmen sofort sieht. Also man hat eine P&L am Tagesende und sieht, okay, das habe ich damit bewirkt. Ja. Ich bin dann im Trading, habe ich mich immer verändert und bin in eine Projektleitungsrolle gegangen für das Thema Algo-Trading. Das fand ich damals so wahnsinnig spannend, dass nicht mehr der Mensch am Markt handeln sollte, sondern direkt die Algorithmen über eine API Zugriff auf den Markt bekommen. Das hatte ich damals aufgebaut, verantwortet. Hatte dann auch eine Händlerlizenz, heißt, ich habe selber am Markt gehandelt, um auch zu verstehen, wie machen das die Händler? Was bewegt die? Das prägt mich auch noch bis heute. Also ich habe ein sehr gutes Verständnis davon, was ein operatives Risiko ist. Wenn man sich vertippt an der Börse, das passiert tatsächlich ab und zu. Und das ist jetzt, um Teil deiner Frage schon mal zu beantworten, das ist für mich ganz wichtig, diese Zeit, also war die Hälfte meiner Zeit bei der NBW, die ich da verbracht habe, im Business. Weil ein guter CDO hat ein großes Verständnis für das Business. Was treibt das Business? Was braucht es im Business? Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre nur aus einer mathematischen Perspektive in eine Funktionaleinheit reingekommen und da die ganze Zeit geblieben, wird mir das Verständnis fürs Business fehlen. Also von dieser Zeit zehre ich immer noch ganz lange. Und dann bin ich, weil ich damals nur diese eine Geschäftseinheit gesehen habe, bin ich dann in eine Funktionaleinheit gewechselt, also in die CEO Reporting Line, weil ich einfach mal die NBW in Summe verstehen wollte. Und da gab es die spannende Aufgabe, KI zu skalieren und zu strukturieren, wie diese Skalierung aussieht. Da bin ich dann vor 5,5 Jahren in diese Rolle reingewechselt, weil ich einfach mal mehr sehen wollte.
Ja, es ist, habt ihr vor 5, 6 Jahren auch schon das Thema KI euch sozusagen noch angeschaut?
Ja, absolut. Oder? Also ich würde sagen, die, die ersten KI-Use-Cases liegen wahrscheinlich so 6-7 Jahre zurück. Brot- und Buttergeschäft eines Energieunternehmens, Vorhersagen für Photovoltaik-Einspeisungen, der Verbrauch von Kunden. Da ist man dann auf Machine-Learning-Modelle schon umgestiegen. Und das Spannende, was mir dann noch begegnet ist, der Wechsel raus von einem Fachbereich, von einer Business-Line, in eine übergreifende Funktion, das war für mich eine Erkenntnis, dass das technologische Wissen, was ich habe, das reicht nicht aus, für so eine große Transformation zu gestalten. Deswegen habe ich mich damals auch entschieden, noch eine Weiterbildung zu machen. Ich bin neben meiner quantitativen Ausbildung jetzt systemischer Organisationsentwickler. Mhm. Meine Ausbilderin wird jetzt wahrscheinlich sagen, Rainer, du bist Meister der Organisationsentwicklung, so nennt man das dort.
Echt? Ja. Da gibt es auch einen Meister.
Da gibt es auch einen Meister. Ja. Neben der Promotion bin ich auch noch Meister.
Würde ich den LinkedIn-Titel ändern.
Stimmt, das steht da noch gar nicht drin. aber das war für mich eine super komplementäre Ausbildung und Erkenntnis, wenn du möchtest ja mit KI die Organisation vorwärts bringen, und das schaffst du nicht, indem du über Technologie sprichst, sondern indem du schaust, was braucht eigentlich die Organisation, die Menschen in Summe, um das Thema aufzunehmen und auch damit wirksam zu werden.
Ja, es ist echt interessant, also gerade dieses Organisationsentwicklungsthema, entweder als Ausbildung oder wie auch immer man sich das dann beibringt, ist, glaube ich, echt ein sehr, sehr wichtiges, weil viele Organisationen reorganisieren öfter und dann sagt man, warum reorganisiert man so oft? Das ist einfach der Wandel. Ne? Der Wandel ist halt auch in der Organisationsstruktur vorhanden. Reorganisation ist so ein Begriff, der so ein bisschen belastet ist, aber dass man einfach eine flexible Organisation hat, und das kann man, glaube ich, eben als Führungskraft ganz gut auch mit solchen Ausbildungen oder Weiterbildungen. Ja, sehr interessant. Ich glaube, also man hat jetzt so ein bisschen so Kontext gekriegt, was du machst. Vielleicht nenn uns noch mal so deine 2, 3 Top-Herausforderungen, die du in der Rolle hast, weil das finde ich immer ganz spannend auch zu erfahren, was treibt eigentlich ein CFO gerade rum, was treibt ein CEO rum, was treibt dich als Chief Data Officer gerade am meisten rum?
Okay. Da muss ich mich fokussieren, wenn es nur die Top 2 oder 3 sind, aber ich glaube, eine Herausforderung, die wahrscheinlich viele CDOs teilen, wobei wirklich die Rolle wird ganz unterschiedlich gelebt, ist definitiv, was du als CDO tust, ist nicht offensichtlich. Also ich bin nicht Leiter Controlling oder Leiter Konzern Steuerabteilung, bei dem da wäre jeder Person klar, was meine Verantwortlichkeit ist, was meine Aufgaben sind. Dementsprechend bist du als CDO heute noch, ich glaube, dass sich das ändert, bist du eigentlich Salesperson für deine eigene Rolle. Mhm. Das ist eine Herausforderung. Also du musst permanent auch dafür werben, warum das wichtig ist, was die Aufgaben sind, die du ausführst, auch das Übergreifende, die übergreifenden Tätigkeiten, weil die sind einfach nicht offensichtlich, die sind nicht Kerntätigkeit einer Organisation, sie kommen on top. Und das mag einfacher sein für Unternehmen, die vielleicht ein rein digitales Businessmodell haben. Die MBW ist natürlich ein sehr asset-lastiges Unternehmen. Also wenn du MBWler fragst, wann ihnen ein Lächeln ins Gesicht kommt, dann ist wahrscheinlich, wenn die über Ladesäulen, Transformatoren, Offshore-Windanlagen sprechen, aber nicht über Daten und KI. Mhm. Und deswegen darf ich das auch gar nicht tun. Ich darf nicht so viel über Daten und KI sprechen. Ich muss mit ihnen über ihr Business sprechen und muss mir überlegen, was braucht es eigentlich im Bereich Daten und KI, damit das Business besser ausgeführt werden kann, damit Ziele besser erreicht werden können, die Strategie gestützt wird. Und das ist natürlich gar nicht so einfach, weil da jemand kommt, der einfach erstmal, blöd gesagt, blöde Fragen stellt.
Ja, genau.
Und es nicht offensichtlich ist, wie hilft der mir jetzt? Also wäre ich Leiter vom Recruiting, dann wäre es klar, ich beschaffe die Menschen, die du für dein Business brauchst. Ja? Mhm. Aber es ist auch ein bisschen fuzzy einfach, nicht ganz greifbar, was der CDO macht.
Verstanden. Okay, das heißt, du musst natürlich einerseits Sales für das ganze Data Office ja irgendwo auch machen.
Ja.
Und dann wird wahrscheinlich ein Thema auch KI sein, was dich irgendwie Tag und Nacht beschäftigt, oder?
Absolut, ja. Das Thema GenAI, also generative KI, hat ja wahnsinnig Fahrt aufgenommen im letzten Jahr. Und man sieht jetzt, also die Erwartungen waren riesig, und man sieht, dass der Hype schon etwas nachlässt, die Aufmerksamkeit lässt nach. Mhm. Und also das ist auf der einen Seite ist das sehr positiv, weil man jetzt mit weniger Aufmerksamkeit auf dem Thema solide arbeiten kann. Auf der anderen Seite ist negativ, weil natürlich die Erwartungen nicht erfüllt wurden. Jeder hat gesehen, hey, da gibt es ChatGPT, jetzt muss es ja wirklich ganz einfach sein, Werten mit generativer KI zu erzeugen. Es stellt sich heraus, so einfach ist es doch nicht. Die Projekte dauern lange, sie sind zeitintensiv. Sie brauchen große Bereitschaft der Fachbereiche, auch mitzuwirken bei diesen Projekten. Und das ist eine Herausforderung, aber die muss man angehen. Und das, ich glaube, es hilft ganz, ganz arg einen realistischen Blick auf die Möglichkeiten von KI zu haben. Und ich sehe mich in der Rolle nicht als Hauptbotschafter für KI, der verspricht, was da alles Tolles passieren wird, sondern mit einem realistischen Blick, aber dann wertschöpfend und nachhaltig wertschöpfend KI einzusetzen.
Verstehe. Wie viel Arbeit ist auch das Thema, also Systeme, Systemlandschaft, Vorsysteme, wo kommen die Daten her? Hast du da auch viel mit zu tun?
Also die Systeme sind natürlich in der Verantwortung von der IT und die spannende Frage sind dann eben, welche Daten brauchen wir für welchen Use Case? Ne? Daten liegen natürlich in den Systemen, aber für Daten verantwortlich ist wiederum der Fachbereich, weil Daten sind auch wieder so auslegungsbedürftig, dass der Fachbereich die Verantwortung übernehmen muss. Das ist gerade was wir mit einer Data Governance regeln. Mhm. Das klingt immer furchtbar, aber im Prinzip schaffen wir damit Regelungen, wer welche Verantwortung trägt, welche Rolle welche Verantwortung trägt. Und das ist bei Daten enorm wichtig. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Es kommt ein KI-Algorithmus, erzeugt eine wunderbare Prognose. Und die Prognose, die kann aber nicht stimmen. Also die ist vielleicht zu hoch, die ist zu niedrig, vielleicht für eine PV-Einspeisung. Und der ITler sagt, naja, alles in der Cloud funktioniert, wird über Maschinen laufen. Der Data Scientist sagt, naja, mein Algorithmus gibt ein Ergebnis raus. Trotzdem ist es falsch. Wer ist derjenige, der sagen kann, was der Fehler ist? Der Fachbereich. Der Fachbereich sieht, hey, ich gucke mir die Daten an und kommt, das ist vielleicht ein realistisches Beispiel, zu dem Ergebnis, Kilowatt und Megawatt verwechselt. Ja. Soll schon mal vorgekommen sein, aber das ist natürlich eine Erkenntnis, das ist jetzt sehr einfach, ja, die aber nur der Fachbereich haben kann, weil die das Domänenwissen haben über die Daten. Und das Zusammenspiel, das halte ich für ganz wichtig. Also KI ist für mich ein Teamsport. IT, Fachbereich, Data Science, dass die zusammenkommen und dann gibt es auch gute KI-Lösungen, aber die müssen zusammenspielen und sich auch gegenseitig verstehen.
Mhm. Das heißt, wenn ich als Fachbereich jetzt einen Use Case habe, ich fange ja wahrscheinlich als Fachbereich nicht an zu sagen, boah, wir müssen anfangen, Daten zu sammeln, sondern ich merke halt, dass ich irgendwas brauche und dann ist der zweite Schritt, ich brauche die Daten. Dann sind die auch in der Verantwortung sozusagen dann intern irgendwie die Leute so anzuleiten oder Aufträge zu stellen an IT und an euch, dass dann die Daten auch vorhanden sind oder wie ist das?
Ja, wie soll's sonst funktionieren? Ja. Wenn ich fachlich für die Daten verantwortlich bin, muss ich auch dafür sorgen, dass sie in der Qualität vorliegen. Also wir haben da bestimmte Rollen, die dafür sorgen. Das sind die Data Officer, mit denen ich eng zusammenarbeite, die dafür sorgen, dass die Datenqualität in der Form vorliegt, die man braucht für, also nicht nur KI, sondern auch operative Prozesse. Auch da brauche ich eine gute Datenqualität. Und die haben da eine Verantwortung, das auszuführen. Die sind aber im Fachbereich, die Data Officer. Ich glaube, das ist auch Best Practice in vielen anderen Unternehmen. Und das ist eine ganz wichtige, signifikante Rolle, die total unterschätzt ist, weil es ist nicht fancy KI, sondern es ist die Basisarbeit, aber diese Menschen machen ganz, ganz wichtige und wundervolle Arbeit.
Ja, verstanden. Cool. Ja, jetzt kommen wir langsam schon zu dem Teil, wo ich nach deinen Tipps und Strategien frage. Da gehen wir mal durch die unterschiedlichen Engel und Perspektiven durch, die es da so gibt. Vielleicht als allererstes, jetzt bist du ja schon eine Zeit lang in der Chief Data Officer Rolle, also auch im C-Level sozusagen. Was sind denn so deine Tipps oder deine Learnings aus dem C-Level für die Zeit, die du es jetzt einfach schon gemacht hast? Was hast du da gelernt?
Also was man in dieser Rolle können muss und auch tun möchte, ist Stakeholder Management. Also man muss sich zum einen hat man natürlich ein großes Team, das an verschiedensten Themen arbeitet. Dieses Team muss man möglichst gut enablen, dass sie selbstständig arbeiten können, damit man selber auch die Zeit dafür hat, Stakeholder-Management zu betreiben. Und das klingt jetzt so negativ, aber ich muss, also das sage ich meinem Team auch immer, ihr müsst dem Geschäft auf dem Schoß sitzen. Also ich muss die Anliegen des Geschäfts verstehen und muss wissen, was sind die Hauptherausforderungen. Ich gehe nicht dahin und sage, schau mal, es gibt generative KI, schau mal, es gibt einen Data Officer, sondern ich muss das Geschäft verstehen und dafür ist es einfach Stakeholder Management. Aber da gehört zum Beispiel auch der Betriebsrat dazu. KI ist hochgradig mitbestimmungspflichtig. Mit den Kolleginnen im Austausch zu sein, ist ganz, ganz relevant und ich versuche das jetzt mal auf eine Metaebene zu ziehen und zu sagen, was ich glaube, was der Erfolg ist, um nachhaltig wirksam zu sein mit KI. Und das sage ich auch deswegen, weil das habe ich in meiner Einführung und Vorstellung nicht erwähnt. Ich berate auch nebenberuflich andere Unternehmen und ich sehe, woran es teilweise hakt. Oft wird eine Zielrichtung vorgegeben, eine Strategie, die heißt so, wir nutzen jetzt KI und wir nutzen KI in diesen jenen Prozessen. Das ist in OE-Sprech, Organisationsentwicklungssprech, ist das, das kulturelle Subsystem, was mir eine Zielrichtung gibt. Dann gibt es aber auch das technische Subsystem, da liegen dann Daten und Algorithmen. Mhm. Häufig ist da eine Riesenlücke zwischen, das ist die Marschrichtung, okay, wir haben Daten und wir haben KI, aber wie denn jetzt? Wie machen wir das denn jetzt? Ja. Und die Brücke zwischen den beiden Subsystemen, das heißt Organisationsentwicklung, nennt man das soziale Subsystem. Das sind Menschen, das ist das Klima, das ich herstelle. Und das ist für mich der Knackpunkt. Wenn ich einfach nur sage, das sind so Strategien, hier gibt es jetzt KI und nichts ändert sich sonst, dann fühlt sich für die Menschen an, genauso wie vorher, und dann wird sich auch wenig tun. Dann habe ich vielleicht 1, 2, 3 Piloten und ich habe KI angewendet, aber dadurch entsteht nicht nachhaltig ein Mehrwert. Also wenn ich dann meinen CFO frage, wie viel trägt denn KI zum Unternehmensergebnis bei, wird er wahrscheinlich mit den Schultern zucken. Und ich möchte ja diese General Purpose Technology überall einsetzen, wo es geht, ja, und Mehrwert schaffen. Und da muss ich ran, ich muss Verantwortlichkeiten klären, ich muss Funktionen klären von Menschen, ich muss auch Führung, für die Führung ist es auch ganz wichtig, dass man den Einsatz von Daten-KI unterstützt, dass man das auch ein Stück weit vorlebt, dafür motiviert und dass man spürt, hier verändert sich etwas, wir setzen auch darauf, man hat am Anfang vielleicht Raum zum Experimentieren, aber dann wird auch eingefordert, dass der Mehrwert damit realisiert wird. Das sind Dinge, mit denen ich ein Klima schaffe, sodass ich die Brücke schlagen kann zwischen, also gibt es Daten, da gibt es KI und das ist die Vision. Und das ist für mich der Knackpunkt. Deswegen ist auch das Stakeholder-Management so wichtig, dann dass die Gespräche mit dem Betriebsrat so wichtig. Was bewegt eigentlich die Menschen? Weil ich bewege mich natürlich auch in der Bubble rund um Daten und KI und weiß nicht, was die 30.000 Mitarbeiter alle bewegt. Und das ist ganz wichtig, diese verschiedenen Gespräche zu führen.
Verstehe, ja. Das heißt so, wenn man sich auch überlegt, was kann ich auf täglicher Basis tun, ist es einfach das Stakeholder-Management, also in regelmäßigen Abständen mit allen Leuten, die in deinem Bereich irgendwie involviert sind, zu sprechen einfach? Oder was gibt es da noch so für Methoden? Benutzt ihr irgendwie Surveys oder ich weiß nicht, gibt es da noch irgendwas anderes?
Ja, da gibt es, also es gibt ganz, ganz unterschiedlich. Also das ist sicherlich eins, ist das direkte Gespräch. Der Punkt 2, den ich meinen Teams immer mitgebe, ist, unterscheidet bitte zwischen Fortschritt und Wirksamkeit. Also wenn ihr, also ich habe ein komplettes Enabling-Team, die entwickeln verschiedenste Fortbildungsangebote, ja, zum Beispiel für ein breiten Fortbildungsangebot, ein spitzen Fortbildungsangebot, aber auch für Führungskräfte. Und jetzt könnte ich ja sagen, ich messe den Erfolg dieser Maßnahmen mit Anzahl Teilnehmer. Dann habe ich einen Fortschritt gemessen, aber überhaupt keine Wirksamkeit. Das kann sein, dass die Leute zwar eine gute Zeit hatten im Training, aber danach sich nichts ändert in ihrem Alltag. Also genau, wie du sagst, geh in eine, versuch die Wirksamkeit zu messen, zum Beispiel ein Survey und frage die Menschen 3 Monate danach, wie konkret hat sich dein Alltag dadurch beeinflusst? Was machst du jetzt anders? Ne? Kannst du jetzt Daten plötzlich interpretieren? Kannst du Data Storytelling betreiben und darüber schauen, hat sich wirklich eine Wirksamkeit ergeben? Also da bin ich ein ganz großer Fan von, weil sonst sage ich zwar, hey, ich habe 500.000 Leute geschult, aber wo ist der Effekt? Ja, das ist für mich auf jeden Fall ein wichtiger Schritt.
Sehr gut. Ja, vielleicht so die zweite Perspektive, wenn ihr jetzt solche Transformationsprojekte managt. Das ist ja auch immer so ein Thema, wo wir bei in meiner Rolle und auch bei Atreus viel drauf gucken, wie managt man eigentlich sehr komplexe, große, in Klammern IT-Transformationen oder eben Data Analytics-Transformationen. Wie setzt man die auf? Was sind die Erfolgsfaktoren? Und wie kann man die auch so definieren, dass man nicht in ein Krisenprojekt reinläuft, um das dann sozusagen zu bewältigen? Ja, ist ja oft so, dass zum Beispiel eine ERP-Einführung nicht gut aufgesetzt ist von vornherein und dann merkt man nach 1, 2, 3 Phasen, oh Mist, jetzt hier läuft gar nichts und am Ende des Tages laufen vielleicht meine Systeme dann nicht mehr und ich muss die Produktion stillstehen, so irgendwas in der Art. Das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen, wie ist deine Perspektive auf das Thema komplexe Data und Analytics Transformationsvorhaben und was sind so vielleicht die 2, 3 Stellschrauben oder Erfolgsfaktoren, die du da definieren würdest?
Ich glaube, da kann ich auf unterschiedliche Beispiele eingehen, an denen ich es erklären kann.
Ja, gerne. Mach gerne mal ein Beispiel.
Nehmen wir mal ein ganz konkretes. Damals, als ich im Handel das Thema Algo-Trading eingeführt habe, das war 2017, 2016 sogar schon. Da kamen die ersten Teile von Agilität auf, die ersten Aspekte. Und ich fand das damals ganz wichtig, bei so einem großen, das war wirklich ein großes Projekt, im Sinne eines MVPs zu denken. Was ist denn der erste Use Case, den wir hier abbilden möchten? Also nicht, beschreibe den Zielzustand in aller Feinheit, wie 100% automatisiert gehandelt werden soll, sondern jetzt gehen wir mit dem ersten Use Case erstmal. Also beschreiben den, entwickeln den und gehen damit live und holen dann ganz viel Feedback der Fachbereiche ein. Also wir haben im Projekt den Händlern nahezu auf dem Schoß gesessen und haben alle positives Feedback, aber auch Kritik wahrgenommen und das wieder einfließen zu lassen und dann gegenzusteuern, ob jetzt dieser Use Case wirklich der richtige ist und ob man den sein lassen sollte und dann auch mit aller Konsequenz Dinge zu ändern. Weil es keine Lösung am Markt gab, hatten wir damals selber was entwickelt. Zwar mit einem Partner, aber wir haben es selber entwickelt. Und dann war es so, dass während wir das entwickelt haben, hat sich eine Lösung am Markt aufgetan, die in den Funktionalitäten an uns vorbeigezogen ist. Und ich habe damals wirklich einen harten Kampf gekämpft, aber ich habe alles, was wir gemacht haben, in die Tonne getreten und gesagt, wir gehen jetzt auf den anderen, weil wir können nicht Schritt halten. Also so ein bisschen in die Attitüde, always be ready to kill your darling. Ja, da ist so viel Leidenschaft und Zeit ist da reingeflossen, das selber aufzubauen, aber dann an aller Konsequenz zu sagen, hey, das wirklich sachlich drauf zu gucken, nicht emotional, das bringt uns nicht vorwärts, wir müssen wechseln und ich ziehe jetzt hier den Stecker und wir wechseln auf das System, was es jetzt am Markt gibt. Ganz, ganz wichtig, dann auch so konsequent die Entscheidung zu treffen. Und das war nicht einfach. Da gab es sehr unterschiedliche Meinungen, aber da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Das war jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Das ganze Thema Skalierung von KI ist natürlich ein riesen Transformationsprojekt. Jetzt kein reines IT-Projekt. IT spielt da eine große Rolle, aber es ist so viel mehr als das. Und wir hatten das damals angefangen, als wir gesagt haben, wir gehen jetzt in die Skalierung, dass wir erstmal mit Transparenz angefangen haben. Also wir haben im Prinzip ein Art White Paper geschrieben.
Okay.
Das haben wir AI at Scale genannt. Und haben da mal aufgeschrieben, was wir alles tun wollen. Was ist der Zielzustand? Was sind die Schritte? So eine Roadmap aufgezeichnet. Und nachdem wir das mit dem Vorstand besprochen hatten, die gesagt haben, ja, vorwärts, haben wir das einfach ins Internet hochgeladen und haben den Leuten gezeigt, schau mal, das ist es, was wir vorhaben. Weil die KI ist ja immer noch mit gewissen Ängsten versehen, auch bei vielen Menschen, dass sie, dass ihre Handlungsfreiheit vielleicht bedroht ist. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich transparent drüber kommuniziere, was mache ich eigentlich. Ja, da war auch Inhalt dieser ersten Roadmap, war dann auch sofort Menschen ausbilden. Also wir haben, damals gab es noch keine Trainings, heute gibt es die an jeder Ecke, bei YouTube kostenlos, bei Udemy und so weiter, Coursera. Wir haben unser eigenes Training aufgebaut, damit jede Person die Möglichkeit hat, sich mit KI zu beschäftigen und Fragen loszuwerden. Und das war, ich zitiere da immer Marie Curie, das war für mich wichtig, ich habe nur Angst davor, vor dem, was ich nicht verstanden habe. Also lassen wir die Leute es verstehen, machen wir sie zum Teil der Bewegung und dann verstehen sie es und unterstützen es auch, ja, und haben keine Angst mehr davor. Also das ist für mich ein Kern bei der KI-Transformation, die Menschen auszubilden, damit sie in Handlungslust reinkommen und sagen, hey, cool, also das zieht nicht an mir vorbei, dieses Thema, sondern ich habe hier ein Kompetenzerleben, indem ich das ausprobiere. Die müssen keine Data Scientists werden, aber die müssen vielleicht Entscheidungen mit Daten treffen, das schafft jeder. Und ein paar entwickeln vielleicht die Dashboards, die ich nutze zu der Entscheidungsfindung, aber dass die in ein Kompetenzerleben reinkommen, das ist ganz wichtig. Ja, neben dem Thema Transparenz und immer wieder ehrlich sein, wenn man das Gefühl hat, wir sind in eine falsche Richtung gelaufen, das hätten wir jetzt nicht tun sollen, dass man dagegen steuert und nicht an Bestehendem festhält, also die klassische Sunk Cost Fallacy, dass man die immer im Blick hat.
Das ist gut. Ja, wie ist das so von den Projekten, also jetzt vielleicht bei dem Beispiel zu bleiben, diese KI-Transformation, wie ist das so von der Governance aufgesetzt? Wer ist da alles mit drin? Gibt es da einen Lenkungskreis? In welchem Turnus macht ihr das? Also kannst du da vielleicht so ein bisschen auf die Technicals eingehen sozusagen für das Projekt?
Ich mache es mal konkret jetzt für das Thema GenAI, weil das ja relativ neu war. Da haben wir tatsächlich von Anfang an gesagt, dieses Thema möchten wir übergreifend entwickeln. Wir haben angefangen wirklich mit einem wöchentlichen Steering gemeinsam mit den Fachbereichen. Also wir, so Digital Data Office, mit der IT und den Fachbereichen, also den verantwortlichen Personen, die das Thema hauptsächlich bei sich treiben. Wöchentlich hingesetzt. Wir haben auch ein zentrales Funding gehabt für manche Themen. Haben geguckt, welche Themen brauchen jetzt von diesem Funding vielleicht einen Anteil. Aber auch, und das ist ganz wichtig, gucken, was machen Einzelne für Erfahrungen, die andere lernen können, damit es eben nicht in Silos entwickelt wird, sondern dass es übergreifend entwickelt wird. Das sind also ganz einfache Dinge wie Ich arbeite mit folgendem Dienstleister zusammen und der ist super. Ja, den kann ich dir empfehlen. Der andere ist nicht super. Mhm. Oder wir entwickeln irgendwelche Governance-Regeln, um das zum Beispiel, wir entwickeln gerade und werden dann ausrollen, Responsible AI-Aktivitäten, also dass ich neben der gesetzlichen Anforderung noch mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung dafür sorge, dass das verantwortungsvoll ist, was ich mit KI tue. Sowas, da nutzen wir natürlich diese Runden als Sounding. Ja? Ist das sinnvoll, was wir tun, weil das Business muss das ja mittragen. Ja, so versuchen wir das immer übergreifend zu gestalten, konkret beim Thema Gen AI, aber lassen natürlich den Fachbereichen komplette Freiheit, was das Thema Use Case Entwicklung angeht. Also da würde ich nie sagen, so sollte es passieren, sondern die sind so nah am Business, das wissen die selber.
Okay. Wie stellt ihr denn, letzte Frage dazu, dann auch sicher, dass wenn so ein Use Case irgendwie bei euch eingespielt wird und irgendwie so die Anforderungen definiert werden, dass die dann auch ihren Drive behalten, die Leute aus den Fachbereichen, weil es ist natürlich nicht leicht, so einen Use Case dann schnell auf die Straße zu bringen. Ja. Also wie kriegt ihr da Geschwindigkeit sozusagen rein,
kannst du das sagen? Also zwei Punkte. Zum einen ist, wenn du Funding bekommst, ist eine Anforderung dran geknüpft, dass du auch wieder kommen musst und musst die Mehrwerte nachweisen, die du da versprochen hast oder zumindest die Lessons Learned liefern, warum es nicht geklappt hat. Das kann auch sein. Also Gen AI ist immer noch eine relativ junge Technologie und du kannst auch mal scheitern. Ist auch okay, da was auszuprobieren. Hm. Und das andere ist, wir haben einen monatlichen oder sechswöchigen Review auf alle Gen AI-Themen, in dem man einfach die Themen vorstellt. Und der ist offen für gesamtes Unternehmen. Da haben wir teilweise auch bis zu 100 Leute, die sich das anhören, was da passiert. Und auch damit setze ich ja eine gewisse Verbindlichkeit. Wenn ich ein Thema angefangen habe, komme ich dahin und muss auch wieder zeigen, wo steht das denn? Und auch in dem Steering, mittlerweile ist es zweiwöchentlich, fragen wir natürlich, wo steht dieses und jenes Thema?
Cool, ja. Ja, spannend. Ja, ich glaube, da kann man noch viel, viel berichten. Ich glaube, man hat jetzt ein gutes Bild gekriegt, wie solche Transformationen aufgesetzt sind. Und man merkt auch, sowohl deine Rolle als auch die Transformation, es ist viel Sales oder halt Storytelling. Es ist viel den Leuten die Geschichte verkaufen, mehr als die Technologie. Insofern, glaube ich, ist das schon mal eins der Top-Learnings, auch für mich jetzt heute. Wie bist du, wie managst du dich selber? Also du selbst als Person im C-Level, als Chief Data Officer, bist du jemand, der sehr viel auf Work-Life-Balance achtet? Bist du jemand, der sehr viel Sport und Ausgleichsthemen macht? Beschreib mal da ein bisschen.
Ja, natürlich mit meinen Tätigkeiten als CDO, noch als Lehrbeauftragter am KIT für das Thema Responsible AI und noch als Freelancer kann ich, glaube ich, nicht verschweigen, dass ich einen Fokus auf das Thema Berufsleben habe, aber auf jeden Fall, ich habe eine Familie, ich habe zwei Kinder, mit denen versuche ich so viel Zeit wie möglich zu verbringen und dann stehen die an den Randzeiten, der Sport im Mittelpunkt, Rennradfahren, Laufen, seit dieser Saison auch Schwimmen, das muss sein, aber das kann man alles wunderbar ganz früh morgens machen oder auch spät abends oder mal in der Mittagspause. Also das muss auf jeden Fall sein, Work-Life-Balance. Also das ist auch was, was ich meinen Mitarbeitern da auch vorleben möchte. Also das, so wichtig der Job ist, also man kann ja eine Leidenschaft dafür bringen, ohne 60 Stunden in der Woche zu arbeiten. Also das darf auf keinen Fall ein Widerspruch sein.
Mhm. Jetzt, man sieht es natürlich im Podcast nicht, aber du trägst auch einen Fitness-Tracker. Das hört sich alles so ein bisschen in Richtung, hier, wie heißt es, Ironman, Triathlon an. Bist du da auch jemand, der bei solchen Sachen, also Sport, Bewegung, Ernährung, auch viel mit Daten arbeitet?
Bei Ernährung nicht oder sagen wir mal weniger, als ich mir wünschen würde. Beim Sport absolut. Also die Garmin begleitet mich schon seit vielen Jahren tatsächlich. Ja. Also ich mache auch, beim Laufen mache ich auch Wettkämpfe, Trail-Halbmarathon. Und da ist mir, ich verlasse mich nicht nur auf die Uhr, aber es ist mir schon wichtig, den Support, den Decision-Support zu haben. Ja, ja. Ja. Wenn die Uhr mir sagt, hey, das war jetzt wirklich so eine Einheit, da solltest du 36 Stunden Pause machen, dann sollte ich mir das mal zu Herzen nehmen. Auch da bin ich datenbasiert unterwegs, versuche aber mein Gefühl, den Signal von meinem Körper da dazu zu hören und das Ganze in Einklang zu bringen. Und das ist übrigens genau das gleiche wie im Business. Also nur weil jeder sagt, wir sollen data-driven werden, heißt das ja nicht, dass die Daten die Wahrheit sind, sondern ich muss Fakten mit meiner Motivation, aber auch mit meiner Intuition, die ganz wichtig ist, die Intuition ist eigentlich eine kondensierte Erfahrung, dass ich diese drei Ebenen miteinander in Einklang bringe und nicht sage, Daten sind die Wahrheit und dominierend. Ja. Aber sie spielen tatsächlich auch in der Freizeit eine Rolle. Ich freue mich immer über mein Garmin Dashboard und über meine Strava-Zusammenfassung am Ende des Monats.
Sehr gut, ja. Ja, das war, glaube ich, ein schönes Statement auch jetzt schon zum Schluss. Ja, schön, dass du da warst. Es hat echt Spaß gemacht und danke, dass du es alles mit uns geteilt hast.
Ja, danke für die Einladung. Hat mir auch Spaß gemacht.
Wunderbar. Wer Kontakt aufnehmen möchte zu mir oder auch zu Rainer, schaut gerne mal in den Shownotes. Da sind sicherlich Links zu allem, was man braucht und auch zu allem Kontaktdaten, die wir öffentlich freigeben können. Wer da eine Anfrage hat und die natürlich auch seriös ist, kann ich auch gerne ein Intro machen. Ansonsten hat es für mich auch geklappt, den direkten Kontakt einfach mal zu machen. Der Podcast ist ja nur möglich, weil ich natürlich noch auch als Direktor bei Atreus unterwegs bin. Sprich, wenn ihr Themen im Bereich komplexe IT-Transformationen habt, Experten, Interim-Manager, Managerin sucht, meldet euch gerne mal bei mir. Vielleicht können wir da einmal drüber sprechen. Manchmal hilft ein Sparring schon, dann findet man eine interne Lösung. Manchmal unterstützen wir euch dann auch mit dem oder der geeigneten Interim-Managerin. Ja, und ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir, Rainer, und wünsche allen, die da draußen zuhören, noch einen schönen Tag.